Manche Schizophrenie-Medikamente verhindern Rückfälle offenbar besser als andere. Das besagen die Ergebnisse einer neuen Studie. Wir wollen wissen, was da dran ist.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Viermal werdet ihr noch wach und dann ist Heiligabend 24-Stunden-Diensttag. Heute ist Donnerstag, der 19. Dezember 2024.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Die Frage, die die aktuelle Untersuchung in JAMA Network Open untersucht, ist, wie es eigentlich um die Rückfälle unter Antipsychotika bestellt ist. Die Ergebnisse haben wir natürlich für euch in den Shownotes verlinkt und außerdem haben wir mit Alkomiert Hasan gesprochen. Er ist Psychiater und Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universität Augsburg. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Die Schizophrenie, das ist natürlich eine der schwerwiegenderen psychiatrischen Störungen, das chronisch, und betrifft in Deutschland immerhin 400.000 Menschen. Die Antipsychotika sind dabei das Rückgrat der Therapie bzw. der Erhaltungstherapie und dafür sind verschiedene Präparate auf dem Markt. Die kann man entweder oral einnehmen oder injiziert bekommen. Und dann ist die Situation so, dass es abgesehen vom Clozapin in randomisierten klinischen Studien keine großen Unterschiede bei der Rückfallprävention zwischen diesen verschiedenen Antipsychotika zu geben scheint. Trotzdem gibt es eine anhaltende internationale Expertendiskussion über die Frage, welche Wirkstoffe, wenn überhaupt, vorrangig eingesetzt werden sollten. Es gibt auch anhaltende Diskussionen über die Unterschiede der Antipsychotika in Bezug auf Sicherheit und Abbruchraten. Und es gibt das Problem, dass viele der Studien zu Antipsychotika eine Unmenge an Limitationen mit sich bringen. Und das liegt einfach auch in den Patientinnen und Patienten, um die es hier geht, begründet. Etwa 80% der Menschen mit Schizophrenie-Spektrumstörungen und dann, das sind ja die Menschen, die Antipsychotika einnehmen, die sind schlicht und ergreifend ungeeignet für klinische Studien, weil sie somatische Komorbiditäten haben oder andere Psychopharmaka einnehmen oder in der Vorgeschichte Suizidalität haben oder auch einen Substanzmissbrauch. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass diese Menschen in der Realität schlechtere Therapieergebnisse haben als diejenigen, die für die Studien untersucht worden sind. Und dann gibt es in randomisiert kontrollierten Studien selten direkte Vergleiche zwischen mehreren Arzneimitteln. Außerdem dauern die Studien natürlich nur eine begrenzte Zeit lang und das erschwert die Messung gerade von Langzeitergebnissen. Das ist natürlich überall so, aber gerade bei einer chronischen Diagnose wie der Schizophrenie besonders schwerwiegend. Es gibt schon relativ lange Ergebnisse, seit 2014 und teilweise sogar noch älter, nach denen Clozapin und langwirksame injizierbare Antipsychotika besonders effektiv den Rückfall der Schizophrenie verhindern. Allerdings gibt es noch keine entsprechenden Daten über Antipsychotika, die jünger sind als 2014 und ja auch erst danach hätten darauf untersucht werden können. Und vor diesem Hintergrund ist eine neue Beobachtungsstudie aus Schweden zur Wirksamkeit von Antipsychotika zur Vorbeugung von Rückfällen interessant. Da geht es auch um das Behandlungsversagen im Vergleich zu oralem Olanzapin. Das ist nach wie vor das am häufigsten verwendete Antipsychotikum bei Menschen mit Schizophrenie-Spektrumstörungen. Diese schwedische Beobachtungsstudie, die bedient sich den in Skandinavien möglichen oder überhaupt existierenden Gesundheitsregistern. Da konnten mal eben Daten von 131.000 Personen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren mit der Diagnose einer Schizophrenie-Spektrumstörung gezogen werden. Die Daten kommen von Patientinnen und Patienten zwischen Januar 2006 und Dezember 2021. Allerdings in Anführungsstrichen nur aus dem ambulanten Setting. Egal wie eingeschränkt die Daten sein mögen, das sind alles Sachen, die sind in Deutschland schlicht und ergreifend unvorstellbar, weil wir die Voraussetzungen für solche Datenanalysen bis heute nicht geschaffen haben. Der Endpunkt in der Beobachtungsstudie ist das Risiko für eine Krankenhauseinweisung aufgrund eines Psychoserückfalls und das Risiko für ein Therapieversagen. Im Ergebnis hatten innerhalb der Nachbeobachtungszeit von 12 Jahren fast die Hälfte der Patientinnen und Patienten mindestens einmal einen Rückfall. Und im Vergleich zum oralen Olanzapin hat das Paliperidon als langwirksames, injizierbares Antipsychotikum das niedrigste Rückfallrisiko. Das Rückfallrisiko von Paliperidon liegt um ein Drittel niedriger als das des oralen Olanzapins. Danach kommt Aripiprazol, das ist ebenfalls langwirksam und injizierbar. Und dann gibt es auch noch eine langwirksame, injizierbare Form von Olanzapin, das liegt dann auf Platz 3. Danach kommt dann das orale Clozapin. Das höchste Rückfallrisiko hat Quetiapin und so ähnlich sieht die Reihenfolge auch aus, wenn es um das Therapieversagen geht. Entscheidend ist, dass hier auch wieder Paliperidon bei dem Verhindern des Therapieversagens führt. Das Fazit der Studienautorinnen und Autoren ist schlüssig, dass von den neueren Antipsychotika Paliperidon als 3 Monate wirkendes Langzeitinjektionsmedikament im Vergleich zu anderen Antipsychotika der 2. Generation die erste Wahl sein sollte. Jetzt wollten wir von Alkomiert Hassan wissen, wie er denn diese schwedischen Ergebnisse mit dem Blick auf Deutschland sieht. Er sagt, dass die Kohortenstudie robust und repräsentativ ist. Natürlich ist es keine randomisierte, kontrollierte Studie. Und deswegen sieht er von der Aussagekraft der Studie her jetzt noch keinen Grund, ein Antipsychotikum einem anderen bei der Rezidivprophylaxe vorzuziehen. Er sagt auch, dass generell in Deutschland Kohortenstudien von Kritikern nicht so viel Gewicht beigemessen wird. Da sagt er aber, das ist eine Glaubenssache. Rein wissenschaftlich gesehen sind aus seiner Sicht Kohortenstudien sehr relevant, weil sie die klinische Praxis besser abbilden als andere Studien. Grundsätzlich, und das ist ihm wichtig, sind alle Antipsychotika in der Rezidivprophylaxe wirksam. Die Leitlinie der deutschen Psychiater sagt, es ist egal, mit welchem Antipsychotikum man ins Rennen geht, Hauptsache man geht mit einem Antipsychotikum in die Rezidivprophylaxe. Da unterscheidet man derzeit nur nach dem Nebenwirkungsprofil, aber wirksam sind sie alle. Was er aus der Studie herausliest, ist, dass alles getan werden muss, um eine kontinuierliche Behandlung der Patientinnen und Patienten zu erreichen. Und da sind Depots natürlich ein wesentlicher Weg. Es ist irgendwie auch logisch, sagt er, dass Antipsychotika als Depot mit einer Spritze verabreicht besser wirken, weil das Medikament ja die ganze Zeit sicher im Körper drin ist. Das heißt, Compliance ist da einfach ein ganz anderes Thema. Und deswegen sind die Depots aus seiner Sicht auch extrem gut wirksam in der Rezidivprophylaxe. Und deshalb sollten Ärzte die grundsätzlich jeder Patientin und jedem Patienten anbieten. Es gibt 2 Limitierungen, warum das nicht alle bekommen. Erstens gibt es nicht jedes Präparat als Depot. Und andererseits, und das finde ich wirklich wichtig, sagt Alkomiert Hassan, haben wir in Deutschland ein merkwürdiges Verhältnis zu Spritzen und zu Depotpräparaten. Denn salopp gesagt, geht man hier immer davon aus, dass die Spritze was Böses ist. Und das ist aus seiner Sicht eine reine Haltungsfrage. Denn medizinisch ist klar, wenn es ein Präparat als Depotformulierung gibt, dann sollte man das auch anbieten. Hier wird häufig darüber diskutiert, dass die Depotspritze ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte sei. Das hält Alkomiert Hassan für Schmarren auf gut Deutsch. Denn dann wäre ja auch jede Impfung ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte aus seiner Sicht. Entscheidend ist, dass die Patientinnen und Patienten bei der partizipativen Entscheidungsfindung gut beraten werden. Rein medizinisch müsste man das Depot dann immer empfehlen, wenn es für die Indikation und die Substanz verfügbar ist. Und das gilt aus seiner Perspektive gerade bei Menschen mit einer Schizophrenie und häufigen Komorbiditäten, wie zum Beispiel einem Drogenabusus. Denn da wissen die Psychiaterinnen und Psychiater, dass Depots wirklich einen richtigen Unterschied machen. Und dennoch ist es heute so, dass die überwiegende Zahl der Patientinnen und Patienten mit oralen Antipsychotika behandelt wird. Das Fazit ist, die Depot-Antipsychotika, die sollten bei der Rezidivprophylaxe öfter verordnet werden, als das heute der Fall ist. Das heißt aber noch nicht, dass man jetzt jeden direkt von oral auf Depot umstellen sollte. Denn auch da, sagt Alkomiert Hassan, muss man vorher nachdenken. Man sollte nicht einfach so umstellen, denn das bedeutet ja einen Präparatwechsel. Und das birgt immer das Risiko einer Befundverschlechterung. Also nachdenken, sich beraten lassen und dann entscheiden. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann folgt uns doch, wenn ihr das nicht eh schon tut. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn wir eine neue Folge online stellen. Danke fürs Hören.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.